SWR aktuell Wirtschaft.
Mit Lena Stadler.
Ökonomen sind sich mittlerweile ziemlich sicher, die Preise ziehen an. Im Januar lag die Inflationsrate bei 1% im Vergleich zum Vorjahresmonat und wird wohl noch steigen, wenn der Lockdown hierzulande vorbei ist. Die Menschen werden dann wieder Geld ausgeben können. Das wird die Preise nach oben treiben, zumindest kurzfristig. Und auch in den USA stehen die Zeichen auf Inflation. Carsten Bjeski ist der Chefvolkswirt der ING Bank in Frankfurt. Wie berechtigt sind die Sorgen vor einer Inflation?
Ja, die sind kurzfristig berechtigt, denn wir haben vor allem in Deutschland eine Erhöhung der Mehrwertsteuer, wir haben ein Konjunkturpaket in den USA, wir haben höhere Energiepreise im Vergleich zum letzten Jahr und da sind auch schon einige Faktoren, die die Inflationsrate in den kommenden Monaten deutlich weiter nach oben drücken werden und danach bleibt es ein bisschen abzuwarten, ob, wenn die Wirtschaft wieder aufgeht in den USA, aber auch in Europa, ob wir dann wirklich so einen Nachfragestau haben, dass die Inflation noch weiter steigen kann.
Wie groß wird die Inflation denn sein? Was schätzen Sie?
Ja, aktuell gehen wir davon aus, dass in den USA wir sicherlich über 3% rauskommen werden, also 3 bis 3,5% im Laufe des Jahres. In Deutschland werden es so 2 bis 3% sein, aber da spielt halt wirklich dieser Sondereffekt von der Mehrwertsteuer eine große Rolle. Europa werden wir sicherlich jetzt mal diese magischen 2% der EZB im Laufe des Jahres auch erreichen.
Die EZB tut ja seit einigen Jahren was dafür, dass wir diese annähernd 2% erreichen.
Eigentlich wäre das gut, sollte man denken, nach all dem, was die EZB gemacht hat und es nie geschafft hat. Aber ganz ehrlich, kämen diese 2% für die EZB viel zu früh. Denn normalerweise würde man ja sagen, okay, 2% erreicht die EZB, man könnte jetzt auch mal wieder die Zinsen ein bisschen erhöhen. Soweit ist es aber nicht, denn wir sind halt immer noch in dieser Pandemie. In Europa werden wir sicherlich bis 2023 brauchen, bis wir wieder auf dem Niveau von vor der Krise zurück sind. Und in so einer Situation heißt eigentlich eine steigende Inflation nur, dass Sie und ich, wir alle zusammen, weniger Kaufkraft haben, wir uns weniger leisten können, weil die Preise schneller steigen. Und das ist dann keine Situation, in der die EZB über eine Erhöhung der Zinsen nachdenken sollte.
Das heißt, sie wird bei den niedrigen Zinsen bleiben, anders geht's nicht.
Das geht nicht anders. Wir werden uns wirklich darauf einstellen müssen, dass wir jetzt noch über Jahre hinweg diese niedrigen Zinsen haben. Wir werden ein bisschen sehen, das ist spannend, was in den USA passiert, weil die ja so von der wirtschaftlichen Entwicklung ein bisschen weiter, ein bisschen schneller sind als wir. Und da wird der Druck auf die Fed, die amerikanische Notenbank, denke ich, schneller zunehmen, ob die denn irgendwann mal an dem Zins drehen könnte. Und ich denke, wenn wir das in den USA irgendwann mal sehen, ich glaube nicht dieses Jahr, aber vielleicht im nächsten Jahr, dann müssen wir noch ein Jahr draufschlagen und dann wissen wir ungefähr, wann die EZB sich mal bewegt.
Das Wort Inflation, das schürt immer so ein bisschen Ängste. Ab wann wird denn eine Inflation richtig ungemütlich?
Eine Inflation wird ungemütlich, wenn sie wirklich über Jahre hinweg sich beschleunigt. Das kostet einfach Kaufkraft. Also ich würde jetzt auch kein Niveau sagen, weil es immer viele Sondereffekte gibt. Aber wenn wir jetzt wirklich in den kommenden Jahren jenseits der 2% uns bewegen, dann müssten die Löhne im gleichen Tempo mitsteigen, sodass wir keinen Kaufkraftverlust erleiden. Und das werden wir nicht haben. Wir denken mal zurück an die Zeiten in den 20er Jahren der Hyperinflation. Also, dass sowas wieder zurückkommt, davon ist eigentlich nicht auszugehen. Denn die Notenbanken sind ja mittlerweile doch viel weiter, haben viel mehr gelernt, haben viel mehr Einfluss als in der Vergangenheit. Also wir brauchen jetzt nicht Angst davor zu haben, dass wir so wie in den 20er Jahren abends andere Preise zahlen müssen für unser Brot als morgens.
Also lassen Sie uns zusammenfassen, eine Inflation wird kommen, Angst müssen wir aber davor nicht haben.
Ganz genau, das ist eine sehr schöne Zusammenfassung.
Das war Carsten Bjeski, der Chefvolkswirt der ING Bank. Vielen Dank.
Dankeschön.
Inflationäre Tendenzen gibt es gerade auch in der Logistikbranche. Die Preise für Frachtcontainer in China, die sind in den vergangenen Monaten enorm gestiegen. Was steckt dahinter? Die chinesische Wirtschaft hat die Corona-Krise überwunden, produziert am laufenden Band und alle Welt bestellt Ware made in China. Nur ist die Nachfrage mittlerweile so groß, dass es eben nicht mehr genügend Container gibt, um die Ware von A nach B zu bringen. Und das treibt die Containerpreise nach oben. Unser Korrespondent Steffen Wurzel berichtet aus Shanghai.
Die Fabrik des deutschen Kaffeemaschinenherstellers Melitta in der südchinesischen Stadt Shenzhen ist gut ausgelastet. Auf mehreren Stockwerken bauen hier rund 350 Arbeiterinnen und Arbeiter Kaffeemaschinen zusammen, die vor allem nach Europa geliefert werden. Dort arbeiten, Corona-bedingt, viel mehr Menschen als sonst von zu Hause aus. Entsprechend trinken sie daheim auch mehr Kaffee und der Bedarf nach Kaffeemaschinen ist in der Covid-Krise gestiegen. Melitta profitiert davon. Andererseits aber ist für das Unternehmen durch die Pandemie ein neues Problem entstanden. Es sei so teuer wie noch nie, die in China gebauten Maschinen nach Europa zu liefern, sagt der Shenzhener Werksleiter Guido Maune.
Vor einem Jahr hatten wir noch ungefähr 1.000 US-Dollar für einen Container bezahlt. Jetzt sind es in Spitzenzeiten bis zu 10.000 US-Dollar. Das ist schon wirklich von den Kosten her ein massiver Einfluss aufs Wert.
Vergangenen März, zum Höhepunkt der Covid-19-Krise in China, lagen die weltweiten Frachtpreise noch auf einem Rekordtief. Seitdem haben sich die Kosten für einen Container, der zum Beispiel von Shanghai nach Europa verschifft wird, im Durchschnitt ver-5,5-facht. Das geht aus Zahlen der Shanghai Shipping Exchange hervor. Das ist eine Art Vergleichsbörse für Frachtcontainerpreise. Bis der weltweite Handel mit Rohstoffen, Bauteilen und Endprodukten wieder so läuft wie vor der Corona-Krise, dürfte es noch dauern. Denn die Pandemie hat die weltweiten Lieferketten gleich in mehreren Bereichen aus dem Takt gebracht. Zum einen ist der Bedarf nach Unterhaltungselektronik, Küchengeräten, Möbeln und Maschinen aus China drastisch gestiegen. Chinesische Spediteure brauchen also viel mehr leere Container, als verfügbar sind. Weil aber weltweit in den Häfen angesichts der Covid-Hygienevorschriften langsamer gearbeitet wird als sonst, dauert der Rücklauf leerer Container aus den USA und Europa nach Asien viel länger als sonst. Eine Lösungsidee für Speditionen weltweit: Sie versuchen, neue Container zu kaufen. Die Hersteller von Frachtcontainern arbeiten deswegen auf Hochtouren. Und auch der Preis für gebrauchte Container ist in den vergangenen Monaten steil nach oben gegangen.
At some point in time in 2021,
Lars Jensen glaubt, dass sich die weltweit angespannte Logistiksituation in Sachen Container im Laufe dieses Jahres verbessern wird. Jensen ist Gründer der dänischen Speditionsunternehmensberatung Sea Intelligence Consulting. Im Gespräch mit der ARD erklärt er, wenn sich der Alltag der Menschen in Europa und den USA wieder normalisiere, werde auch das alte Konsumverhalten wieder zurückkehren. Die Menschen würden dann also wieder weniger Geld ausgeben für Produkte, stattdessen wieder mehr für Essen gehen, Kultur, Reisen und andere Dienstleistungen.
Der Bericht von Steffen Wurzel aus Shanghai. In Berlin haben heute mehr als 1.000 Taxifahrer protestiert. Sie kritisieren die geplanten Änderungen am Personenbeförderungsgesetz. Diese würden Fahrdienstvermittler wie zum Beispiel Uber begünstigen. Uber-Mitarbeiter in Großbritannien haben indes heute allen Grund zum Feiern. Das oberste Gericht, der Supreme Court, hat entschieden, dass Uber-Fahrer künftig wie Arbeitnehmer zu behandeln sind, also bezahlten Urlaub und Pausen sowie Angestellte haben.
Die Verträge, die die Uber-Fahrer unterschreiben müssen, könnten so interpretiert werden, dass sie die Fahrer von Arbeitnehmerrechten ausschließen sollen, sagen die Richter. Uber lege die Fahrpreise fest, schreibe die gemeinsamen Verträge vor und überprüfe das Leistungsprofil der Fahrer bis hin zur Kontrolle, von wann bis wann die Fahrer eingeloggt sind, also sich quasi zur Arbeit an- und abmelden. All das widerspricht aus Sicht des obersten britischen Gerichts einer Selbstständigkeit und zeigt vielmehr, dass die Fahrer in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis mit Uber stehen. Mit der Entscheidung haben zehntausende Uber-Fahrer künftig ein Recht, zum Beispiel auf den Mindestlohn und bezahlten Urlaub. Allein in London soll es vor der Pandemie rund 40.000 Uber-Fahrer gegeben haben, in ganz Großbritannien mehr als 60.000. Das Urteil des Supreme Courts kann nicht mehr angefochten werden. Nach Einschätzung britischer Rechtsexperten hat das Urteil voraussichtlich auch Bedeutung für andere Branchen, in denen Selbstständige praktisch wie Angestellte arbeiten. Thomas Spickhofen, London.
Die Corona-Pandemie hat die landeseigene Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz ziemlich gefordert. Wegen der Corona-Pandemie hat die Bank ihre Bilanzsumme um mehr als 1 Milliarde Euro auf insgesamt mehr als 9 Milliarden Euro gesteigert.
Gut 46 Millionen Euro an Corona-Krediten hat die ISB hier bislang gewährt. Gut 722 Millionen Euro an Hilfen des Bundes an fast 100.000 Antragsteller ausgezahlt. Mit dieser Bilanz ist man bei der ISB sehr zufrieden und weiß zugleich, dass die Bank auch in der kommenden Phase der Pandemie noch sehr, sehr stark gefordert sein wird, so der ISB-Verwaltungsratsvorsitzende und Finanzstaatssekretär Stefan Weinberg bei der digitalen Bilanzpressekonferenz. Förderbanken seien gerade in Krisenzeiten stark gefragt. Die ISB habe der rheinland-pfälzischen Wirtschaft durch die schnelle und gründliche Auszahlung der Corona-Hilfen enorm geholfen, so Weinberg. Lutz Heiser, SR-Wirtschaftsredaktion.
Und zum Schluss kommen wir noch zur Börse. Der deutsche Leitindex DAX geht mit knapp 1% plus aus dem Handel und ins Wochenende und steht knapp unter der Marke von 14.000 Punkten.
Mit einigen wenigen Ausnahmen waren die DAX-Werte heute fast alle im Plus. Ganz vorne Aktien des Münchner Chip-Herstellers Infineon. Die profitieren von einer guten Analystenbewertung und der weltweiten Nachfrage nach Halbleitern, ohne die ja mittlerweile kein Fernseher oder PC läuft und bald auch kein Auto mehr fährt. Der Versicherungskonzern Allianz machte trotz hoher Corona-Kosten im vergangenen Jahr fast 11 Milliarden Euro Gewinn und die Deutsche Bank profitiert aktuell von steigenden Zinsen auf amerikanische Staatsanleihen. Eine interessante Meldung kam kurz vor Handelsschluss von den beiden großen deutschen Autozulieferern Continental und Bosch. Beim wichtigen Zukunftsthema autonomes Fahren machen sie nun gemeinsame Sache und steigen bei einer Silicon Valley-Firma ein. Die entwirft Hochleistungschips, die auch mit Methoden der künstlichen Intelligenz arbeiten. Bianca von der Au, ARD Börsenstudio, Frankfurt.